So, Martin.
Ist das nicht herrlich, wenn man betet und den Heiligen Geist spürt und Gottes Nähe spürt und seinen Frieden spürt? Und so richtig. Es gibt auch Orte, wo man sich das fühlen kann. Das Foto ist aus der Sagrada Familia. Wir waren endlich im Herbst auf einem kurzen Städtetrip. Und wenn man diesen Ort betrifft, es ist eine Kathedrale des Lichts. Das war um 14 Uhr am Nachmittag. Also jeder sagt ein anderes Licht und Feuer, ein anderes Licht, Stimmungen drinnen. Aber du gehst da hinein und denkst dir, wow. Und das Gebäude wurde erbaut, um das Evangelium zu verkünden. Das ist der Sinn dieses Gebäudes. Es erzählt das Evangelium, was Jesus für uns gemacht hat. Und es gibt so Orte, da kommst du hin und denkst dir, ja, ich fühle mich Gott irgendwie nah. Aber was, wenn es nicht so ist? Manchmal gibt es auch Momente, in denen sich ein Gebet anfühlt, wie wenn man so gegen eine Wand redet. Du sitzt und faltest deine Hände, vielleicht kniest du sogar und man sucht Worte. Aber irgendwo auf dem Weg zur Decke bleiben, scheinen diese Worte, die du sprichst, zu verschwinden. Keine Antwort, kein Gefühl von Nähe, einfach nur Stille. Oder vielleicht einen anderen Moment, man weiß, was man getan hat. Man kennt die eigene Schwäche besser als jeder andere. Und dann soll man beten zu einem heiligen Gott, der alles sieht. Wie soll das gehen? Mit welchem Recht tritt man da hin? Die Menschen, an die der Hebräerbrief geschrieben wurde, kannten diese Fragen, denn sie waren müde. Der Glaube hatte ihnen etwas gekostet. Vielleicht hat es ihnen Ansehen gekostet, vielleicht auch Beziehung gekostet, vielleicht auch viel, viel mehr. Und jetzt fragen sie sich, ob es sich noch lohnt. Ob Gott wirklich zugänglich ist. Ob man ihn wirklich erreichen kann. Und die Antwort des Briefes ist keine Ermahnung, sich noch mehr anzustrengen, noch mehr zu tun. Es ist keine Liste von frommen Techniken, die du anwenden sollst. Die Antwort ist eine Person. Eine Person, durch die wir Zugang haben. Und um diese Person geht es im Hebräerbrief und auch heute. Wir befinden uns auf dieser Reise durch den Hebräerbrief und der Autor hat wirklich von Anbeginn den Fokus auf genau eine Person hingelegt, auf Jesus. Und wir haben gehört, dass Jesus größer ist als die Propheten, weil? Warum ist Jesus größer als die Propheten? Ja, und vor allem, weil Gott durch ihn redet. Ja? Die Propheten haben nur wiedergegeben, was Gott sagt, aber durch Jesus hat Gott selbst geredet. Ja? Zweitens, Jesus ist größer als die Engel. Warum ist er größer als die Engel? Ja, aber vor allem, er ist
das zur Rechten des Herrn.
Er ist der Sohn, er ist der Erbe. Genau. Und das macht ihn größer als der Engel. Er ist der Erbe. Genau. Und, was wir haben letztens gehört auch, er ist größer als Mose. Das war für die Juden komplett ein wilder Gedanke. Ja. Jesus ist größer als Mose. Warum ist er größer als Mose?
Alles, was du vorher gesagt hast.
Aber was hat Thomas letzte Woche gesagt? Er ist größer als Mose, weil er führt uns ins gelobte Land. Er führt uns zur Ruhe Gottes. Das, was Mose nicht konnte, das kann Jesus. Er führt uns in die Ruhe Gottes. Und dann heute zieht der Autor sozusagen die nächste Karte aus seinem Tableau und sagt, und Jesus ist auch der einzig wahre Hohepriester. Kapitel 4, Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist wie wir, doch ohne Sünde. Der Autor beginnt hier mit zwei Sätzen. An diesen beiden Sätzen hängt eigentlich alles. Der erste Satz schaut nach oben. Jesus hat die Himmel durchschritten. Er steht auf Gottes Seite. Er ist nicht ein frommer Mensch, der sich abgemüht hat und am Ende vielleicht erhört wurde. Er ist der Sohn Gottes mit einer Vollmacht, die kein Mensch beanspruchen kann. Wenn er für uns eintritt, dann vor dem Thron dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist kein schwaches Wort, das irgendwo verpufft, das ist Fürbitte mit göttlicher Macht, mit göttlicher Vollmacht. Das war der erste Satz. Da kommt der zweite Satz. Und der ist genauso wichtig. Er ist versucht worden in allem wie wir. Er kennt Hunger, er kennt Erschöpfung, er kennt Einsamkeit und Ablehnung. Er kennt die Versuchung, dem Willen Gottes auszuweichen, wenn es weh tut. Nicht nur theoretisch, sondern er hat es im eigenen Leib erfahren. Und die Frage ist jetzt vielleicht, warum betont der Autor diese beiden fast widersprüchlichen Aussagen, warum betont er sie so nachdrücklich? Weil ein Mittler beides braucht. Stell dir einen Richter vor, der noch nie Armut gekannt hat, noch nie Armut erlebt hat. Und der über jemanden ein Urteil fällen soll, der aus Not gestohlen hat. Er mag gerecht sein, ein gerechter Richter sein, aber er versteht nicht wirklich, was da eigentlich los ist. Und umgekehrt, stell dir einen Anwalt vor, der einen Fall versteht, der doll mitfühlen kann, aber der keinen Zugang zum Gericht hat, der keine Vollmacht hat, keine Stimme hat. Er meint es gut, aber er kann nichts machen. Und Jesus ist beides. Er hat Zugang, er hat die Himmel durchschritten und er versteht. Er ist versucht worden wie wir. Und nur weil beides zusammenkommt, nur deswegen ist er der Mittler, den wir brauchen. Er ist der Weg, auf dem wir zu Gott kommen, weil er beides in sich vereint. Und jetzt vielleicht die große Frage, und woher weiß der Autor das? Wie kommt er darauf, dass Jesus überhaupt als Hohepriester gelten kann? Das Amt des Hohepriesters in der Bibel wurde während der Wüstenwanderung eingeführt. Und nur die Leviten durften Priester sein, weil Jesus war doch kein Levit, er war doch kein Nachkomme aus dem Stamm Levi, er war ein Nachkomme aus dem Stamm Judah, weil er war ein Sohn Davids. Genau, richtig. Wie soll das gehen? Und außerdem, der Hohepriester selbst musste sogar sein Nachkomme Aaron sein, weil er aus der Linie von Aaron. Und auch das war Jesus nicht. Wie kann dann Jesus hoher Priester sein? Und der Autor erklärt es uns, indem er einen ganz kurzen Exkurs macht in die levitischen Amtsregeln sozusagen. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringen für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er für das Volk, so auch für sich selbst opfern, für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Kurzer Exkurs, was ist ein hoher Priester und so weiter. Und der Autor erklärt uns ganz kurz, wie eigentlich das levitische Priesteramt funktioniert. Die Aufgabe des hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden. Das ist die Aufgabe des hohen Priesters. Er selbst ist ein Mensch. Ein Mensch, der anderen Menschen dient. Und ganz wichtig ist auch, der hohe Priester kann nicht selbst sich an den sagen, so, ich bin jetzt hoher Priester. Nein, ganz wichtig, er muss von Gott berufen werden. Er listet sich wirklich ganz schön die Kriterien auf. Und dann erklärt er uns, warum das aber auch für Jesus gilt. Vers 5. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Melchisedek, der wird uns noch verfolgen in den nächsten Wochen. Eine sehr, sehr geheimnisvolle Gestalt, aber da verrate ich jetzt nicht mehr, weil das kommt dann in einer weiteren Predigt. Aber das, was der Autor hier betonen möchte, ist, Jesus erfüllt die Kriterien für einen hohen Priester. Und er erfüllt sie nicht nur, er steigert sie auch noch. Der hohe Priester muss ein Mensch sein und Jesus war ganz Mensch. Er ist für die Menschen bestellt, er muss den Menschen dienen und auch das tut Jesus. Er ist selbst der Schwachheit unterworfen und auch das hat Jesus erlebt, diese Schwachheit. Und von Gott berufen und nicht selbst ernannt. Und auch das hat Jesus erlebt. Und es stimmt, er ist kein Levit. Es stimmt, er ist kein Nachkomme Aarons. Er ist kein Priester nach der levitischen Ordnung. Als ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek war auch ein Priester des Höchsten. Aber viele, viele Jahre vor den Leviten. Viel, viel früher. Und so mit diesem einen kurzen Satz, er ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, sagt er, er ist ein ewiger Priester. Ein unableitbarer, unvererbbarer Priester. Und ein Überlegener. Aber wie kam es dazu? Also er ist sozusagen ein hoher Priester, aber er ist nicht selbst ernannt, nicht weltfremd. Und jetzt geht der Autor wieder einen Schritt weiter und wie genau war das? Wie wurde er zu einem hohen Priester für uns? Vers 7. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, den er aus dem Tode retten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch von allem, was er litt, gehorsam gelernt und da er vollendet war, ist er für alle, die im Gehorsam sind, der Urheber. Was steht da? Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien. Bitten und Flehen mit lautem Schreien. Und mit Tränen. Mit lautem Schreien und mit Tränen. Vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erinnert. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Lauter Schreien und Tränen. Das ist der Sohn Gottes. Das ist Gethsemane. Aber Gethsemane nicht so als frommer Rückzug, einmal noch die Ruhe genießen vor dem Sturm. Nein, Gethsemane als Notschrei. Nicht mit stiller Würde gebetet, sondern gekämpft, gefleht, geweint. Wir neigen manchmal dazu, gerne vielleicht Gethsemane ein bisschen zu romantisch abzutun. Aber der Hebräerbrief bringt uns beinhart zurück. Er lässt das nicht zu. Er besteht darauf, es war ein echtes Ringen. Da war eine echte Not. Da war eine echte Qual. Warum ist das wichtig? Warum betont er dann der Autor das so? Weil es Folgendes bedeutet, wenn du in einer Nacht betest und deine Gebete sich nicht erhaben anfühlen, wenn du mit Gott ringst und wenn deine Worte sich irgendwie roh anfühlen und überhaupt nicht fromm sich anfühlen, dann ist das kein Zeichen des schwachen Glaubens. Dann betest du genau so, wie der Sohn Gottes gebetet hat. Dann betest du genau so, wie der Sohn Gottes gebetet hat. Da kommt dieser seltsame Satz, obwohl er der Sohn war, hat er Gehorsam gelernt. Gelernt. Der ewige Sohn Gottes hat etwas gelernt. Das ist keine Aussage über moralisches Versagen. Jesus war nicht ungehorsam, musste erzogen werden. Es ist eine Aussage über die Natur des Lernens. Echtes Lernen braucht auch echte Erfahrung. Man kann Schmerz nicht theoretisch lernen kennen. Man kann Verlust nicht aus einem Buch heraus verstehen. Man kann den Gehorsam im Leiden nicht einfach wissen. Man muss ihn gehen. Und Gott hat seinen Sohn diesen Weg gehen lassen. Er hat ihn nicht darum herumgeführt. Er hat ihn durch diesen Weg geführt. Durch den Weg. Und vielleicht ist das der schwierigste Satz hier. Gott hat seinen Sohn nicht aus dem Leiden herausgehalten. Er hat ihn durch das Leiden hindurchgeführt. Und dadurch vollendet. Nicht trotz des Leidens, sondern durch das Leiden. Und was heißt das jetzt für uns? Es heißt nicht, dass Leiden gut ist. Es heißt doch nicht, dass Schmerz nicht Schmerz ist. Sondern es heißt, dass Gott Wege geht, die wir oft nicht verstehen. Und dass das Ziel dieser Wege Vollendung ist. Nicht Vernichtung, sondern Vollendung. Und dann kommt dieser letzte Satz. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Er ist nicht irgendein Wegweiser, der sagt die Richtung. Er ist die Quelle. Ewiges Heil kommt nicht durch religiöse Leistung, nicht durch moralische Anstrengung, nicht durch die richtige Technik. Es kommt durch ihn, weil er den Weg gegangen ist. Den Weg, den sonst keiner gehen konnte. Und damit komme ich zurück zu dem Vers, den ich vorher übersprungen habe, weil das Lustige ist, dass der Autor seinen Schluss nicht am Ende zieht, am Ende der Argumentation, sondern davor. Davor zieht er den Schluss. So lasset uns nur mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechten Zeit. Der Autor hat diesen Schluss, diese Folgerung aus der Argumentation ganz absichtlich an den Beginn gestellt. Diese Einladung kommt zuerst. Freimut. Das griechische Wort ist Paresia und es bedeutet ursprünglich das Recht, öffentlich zu reden. Also in gewisser Weise, ich lasse hier gerade frei und ich rede hier öffentlich. Die Freiheit, vor jemandem zu erscheinen, ohne sich verstecken zu müssen. Es geht nicht um Dreistigkeit oder um, hallo, da bin ich, oder? Auch nicht um Gleichgültigkeit gegenüber dem, vor dem man steht, darum geht es nicht, sondern das ruhige Vertrauen dessen, dass ich weiß, ich bin willkommen. Und ich fühle mich auch gerade willkommen, das gibt mir Freimut. Und woher kommt dieses Vertrauen? Nicht aus dem eigenen Zustand, nicht weil man sich so gut genug gefühlt hat oder weil man diese Woche keine Fehler gemacht hat. Es kommt einzig daher, dass der Hohepriester für uns einsteht. Er ist der Grund für unseren Freimut und nicht wir selbst. Und wohin treten wir? Zum Thron der Gnade, nicht zum Thron des Gerichts. Zum Thron der Gnade. Nicht zu einem fernen, unzugänglichen Gott, der unsere Fehler notiert. Derselbe Gott, aber durch Christus zugänglich geworden, das ist eigentlich die tiefste Erfüllung. Ein heiliger Gott, der einen Weg öffnet, auf dem Sünder kommen können. Und was empfangen wir dort? Und? Genau, Gnade und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit und Gnade zur rechten Zeit. Nicht irgendwann. Nicht, wenn wir uns qualifiziert haben, wenn wir genug gelitten haben, zur rechten Zeit. Und das bedeutet, dann, wenn wir es brauchen. Niemals zu spät. Und was heißt das in der Praxis? Es bedeutet, beten, auch wenn es sich nicht anfühlt. Hintreten auch dann, wenn man sich schwach weiß. Gottesdienst feiern auch in der Dürre. Nicht warten, bis man sich fromm genug fühlt. Denn der Freimut kommt nicht aus uns heraus. Es gibt Menschen, die jahrelang nicht beten, weil sie sich nicht würdig fühlen. Sie warten auf einen besseren Zustand, eine reinere Verfassung, einen frommeren Moment. Aber der Brief sagt, genau in deiner Schwachheit bist du eingeladen. Komm so, wie du bist. Denn der, der für dich einsteht, war selbst in Schwachheit und hat geschrien und geweint. Er kennt dich und er steht für dich ein. Er weiß auch, wie Versuchung sich anfühlt. Nicht nur von Hörensagen, er hat es selbst erlebt. Ja, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ist den Weg durch das Dunkel gegangen und nun steht er am anderen Ende. Aber nicht als Überlebender, sondern als der, der das Heil selbst ist. Und diese Aufforderung in Vers 14, die er vorher war, so lasset uns festhalten an dem Bekenntnis, ist kein Appell an die Willenskraft. Es ist eine Einladung, die auf einem festen Fundament steht. Ein Fundament, das nicht wir gelegt haben, sondern das uns bereitet wurde. Halte fest, nicht weil du stark bist, sondern weil er es ist. Halte fest, weil der Strick, an dem du hängst, der hält was aus. Durch ihn haben wir Zugang, also tritt ein. Zu Pfingsten hat Gott etwas getan, das zum Werk des Hohepriesters gehört, wie die zwei Seiten eines Bogens. Er hat nämlich den Geist Gottes gesandt. Der erhöhte Christus tritt im Himmel für uns ein. Er ist oben droben und tritt droben für uns ein. Das ist Hebräer 4. Und Der Geist tritt in uns, für uns ein. Das ist Römer 8. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzen, steht dort. Und beides gehört zusammen. Der Hohepriester eröffnet den Zugang. Und der Geist vollzieht diesen Zugang in uns. Du musst nicht wissen, wie du beten sollst. Du musst nicht die richtigen Worte finden. Der Geist kennt sie und der Hohepriester trägt sie vor den Thron. Und deshalb tritt hin mit Freimut. Nicht, weil du es verdient hast, sondern weil er es verdient.